Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Heute geht es um das Thema Federgabeln. Alles über Federgabeln sowie die besten Federgabeln für Trail, All-Mountain und Enduro. Und zu diesem Thema habe ich unseren Federgabel-Experten, den Chris, eingeladen. Hallo Chris.
Hallo.
Und wir fangen einfach mal so an, dass ich erzähle, was ich so ein bisschen über Federgabeln weiß. Und damit der Chris nicht irgendwie komplett ausgequetscht und hinterher heiser hier sitzt, dementsprechend fange ich einfach mal an. Federgabel ist aufgebaut wie folgt. Also, wir haben ein Federmedium. Das ist entweder Luft oder eine Stahlfeder, vielleicht auch mal Titan. Früher waren das Elastomere, ganz, ganz früher, aber heutzutage hat sich Luft und Stahlfeder eigentlich durchgesetzt. Ich meine, die meisten Federgabeln funktionieren mit Luft. Und das wird einfach vorne, entweder rechts oder links, im rechten oder linken Gabelholm gibt es oben eine kleine Kappe. Und wenn man die abdreht, ist darunter ein kleines Ventil, ein Autoventil. Und das kann dann Schraderventil heißen die ja auch. Ne? Und das wird dann mit einer normalen Dämpferpumpe befüllt. Und darüber kann man bei einer Luftgabel den Luftdruck, also die Federhärte, einstellen. Bei einer Stahlfeder müsste man das aufmachen, die Gabel, die Feder rausholen und gegen eine andere Feder tauschen, die entweder härter oder weicher ist. Soweit so richtig?
Ich glaube schon, ja.
Sehr gut. Dann machen wir einfach weiter mit, machen wir mal mit den Knöpfen weiter. Mhm. Da gibt's, glaube ich, die bekannteste Funktion ist die Zugstufe. Zugstufe bedeutet also die Ausfedergeschwindigkeit. Wenn ihr einen Impact, also einen Schlag habt oder wenn ihr die Gabel zusammendrückt, wie schnell die Gabel sozusagen wieder auseinanderfährt, wird darüber geregelt. Wenn man das ist oft ein rotes Rädchen, wenn man das Richtung Plus dreht, dann wird die Gabel langsamer, dann kommt die langsamer raus, weil die Dämpfung verstärkt wird, also die Geschwindigkeit nimmt ab. Wenn man es nach Minus dreht, wird die Dämpfung reduziert. Das heißt, die Gabel hüpft schneller raus. Bei RockShox ist das ja sogar durch einen Hasen und eine Kröte, eine Schildkröte illustriert.
Genau.
Sehr schön international verständlich. Genau. Und es gibt auch ganz wenige Gabeln auf diesem Planeten, die eine High-Speed- und Low-Speed-Rebound haben. Das ist aber Expertentum. Wie funktioniert das?
High-Speed- und Low-Speed-Rebound, meinst du?
Genau.
Ja, da kannst du nochmal separat einstellen, welche Schläge du jetzt genau kontrolliert haben möchtest durch diese Dämpfung. Weil wie du gesagt hast, du kannst die Dämpfung ja zu- und aufdrehen. Am Ende werden innerhalb dieses Hydrauliksystems, also die Dämpfung ist ein Hydrauliksystem, da fließt Öl durch Löcher bestimmter Größe oder durch so kleine Unterlegplättchen, ganz hauchdünne, die sich dann so wegklappen können und dadurch einen größeren Ölfluss bei stärkeren Schlägen ermöglichen. Das sind die Shim-Stacks zum Beispiel. Und wenn du unten an dem Stellrad drehst, dann öffnest du da, dann machst du zum Beispiel die Öffnung größer, dann ist eine größere Geschwindigkeit möglich. Also das Öl hat weniger Widerstand und dann schnallst die Gabel schneller raus. Und wenn du sie zudrehst, dann ist der Widerstand ein bisschen größer. Und dann schnallst die Gabel langsamer raus und wenn ich mich nicht ganz irre, kann sein, dass Öhlins es hat. Ich bin noch nicht so viele Öhlins-Gabeln gefahren, ehrlich gesagt. Die fährst du immer.
Ich fahre nur eine.
Gut. Da gibt's dann, da separiert zum Beispiel Fox nochmal oder unterscheidet zwischen einem Low-Speed und einer High-Speed-Dämpfung. Das ist dann einfach nochmal, wenn ein ganz tiefer Schlag kommt, dann kann man über die High-Speed-Dämpfung diese schnellen, tiefen Schläge auch nochmal kontrollierter einstellen. Mhm. Ist für meiner Meinung nach eher was für den Profibereich, Downhill-Bereich, wo es auf ja Enduro-Racing, wo es dann nachher wirklich auf das perfekt eingestellte Fahrwerk ankommt. Genau, da können wir, kommen wir bestimmt nachher auch nochmal zu, wie stellt man eigentlich so eine Federgabel ein. Genau. Und das Gleiche, du willst bestimmt jetzt weitergehen, gibt es natürlich oben auch nochmal. Ne? Es gibt eine sogenannte Druckstufendämpfung. Also von der Begrifflichkeit haben wir ja unten Rebound. Das bürgert sich gerade so ein bisschen mehr ein, habe ich das Gefühl. Früher haben wir immer strikt das Ganze Zugstufe genannt, weil wir beim Deutschen bleiben wollten. Heute sind wir ja die Anglizismen gewohnt und reden da vom Rebound, wie beim Basketball. Ne? Man holt den Ball zurück, also so. Ja. genau, und oben haben wir die Compression, also Kompressionsdämpfung. Die nennen wir Druckstufe. Und da ist dann genau das Gegenteil der Fall. Die Einfedergeschwindigkeit kann reguliert werden über ein Zudrehen oder Aufdrehen vom Ölfluss. Und da gibt es auch zwei verschiedene Einstellbereiche, Low und High Speed. Da werden dann die schnellen Schläge und die langsamen Schläge nach Möglichkeit voneinander separat eingestellt. Und ein großes Ziel der etablierten Federgabelhersteller ist immer, diese Dämpfungen voneinander zu trennen. Das ist dann jedes Mal, jetzt gerade ist auch wieder so eine Zeit, sag ich mal, wie so Apple stellt alle neuen Updates vor und die Zeit ist jetzt gerade wieder, die ist meistens so um das Event in USA, Sea Otter. Fox hatten viele neue Dämpfungskartuschen vorgestellt, RockShox hat neue Dämpfungskartuschen vorgestellt und ja, und jedes Mal heißt es, die Range ist noch besser einstellbar und also das heißt, von bis, also von ganz offen bis ganz zu ist besser einstellbar. Mhm. Oder auch die Trennung zwischen einer Rebound-Dämpfung und einer Druckstufendämpfung ist nochmal klarer und die greifen nicht ineinander ein und so weiter. Das passiert über ja komplexe Ölflüsse. Dadurch, dass aber die ganze Dämpfung auf der rechten Seite, sage ich jetzt mal, in Fahrtrichtung sitzt, und auch in einem Ölkreislauf meistens arbeitet, ist das aber auch nicht immer so einfach möglich, das voneinander zu trennen. Also wenn man dann oben was verstellt, sehr stark, dann kann sich das auch auf den Rebound natürlich auswirken.
Aber wir haben, wie gesagt, wir haben Low-Speed-Compression, also bei langsamen Schlägen die Einfedergeschwindigkeit und High-Speed-Compression, wie schnell federt das Ding bei schnellen Schlägen ein? Genau. Und genau. Meine Gabel hat übrigens keinen High-Speed-Rebound. Die hat nur einen Rebound, weil das würde mich auch total irritieren.
Das reicht auch vollkommen aus. Ja.
Das ist irgendwie eine verlässliche Größe, wie schnell kommt die Gabel wieder zurück. Und eigentlich, ich weiß jetzt nicht, also das ist ja dann auch so ein ganz kurzer, es ist ja auch so ein bisschen total vom Kurs abhängig, was ich da bräuchte. Und den weiß ich ja vorher nicht. Ich bin ja kein Racer, der die Strecke kennt und weiß, er muss jetzt dies, das dort haben.
Ja, okay. Also du hast ja dann zum Teil auch 6, 7, 8 Einstellmöglichkeiten an Federgabeln, wo du halt viel zu viel auch nachher ruinieren kannst. Also es geht auch wieder ein bisschen zurück zur Einfachheit, so dass man da nicht gleich überfordert ist mit dem Einstellen der Federgabel.
Ja, also der Dämpfer zum Beispiel an dem Rad, was ich habe, ist auch ein Öl- und Stahlfederdämpfer, der hat ein Rebound-Rädchen und die Druckstufe ist in 3 Rasterschritten verstellbar. Das ist total frech für so ein High-End-Teil, aber es funktioniert. Das ist okay. Genau, wir haben über die Federhärte gesprochen, entweder Luftdruck oder Federhärte. Jetzt gibt's verschiedene Zahlen da drauf, 32, 34, 36, 38. Damit sind die Standrohrdurchmesser gemeint in Millimetern.
Genau. Also ich schreibe ja auch gerade, wir machen das ja nie so aus ungefähr, dass wir jetzt mal über Federgabeln reden. Und ich schreibe gerade auch eine Geschichte für das Mountainbike-Magazin für die Ausgabe 8, die dann ab Anfang Juli am Kiosk erhältlich ist. Und da habe ich dann auch mal ganz basic angefangen, welche Federgabeln-Typen gibt es eigentlich? Und da hat vielleicht auch Fox so ein bisschen durch diese Standrohrdurchmesser, also das sind die Rohre, die oben sind, einfach das sind die, die stehen unten, was von unten kommt, das taucht dann oben in die Standrohre ein, das sind die Tauchrohre, ja. Und diese, die sind dann golden oder schwarz bei RockShocks, die haben einen Unterschied, die haben verschiedene Durchmesser, das gibt 32 mm, es gibt wahrscheinlich alle Durchmesser, aber die gängigen sind 32, 34 beziehungsweise 35, 36 und die großen 38 mm und die Manitou Mezza zum Beispiel hat 37 mm. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich wirklich alle. wir kategorisieren daran aber schon auch stark, auch den Einsatzbereich. 32 mm ist so Cross-Country zum Beispiel, 100 mm Olympia-Bikes oder auch für einen World Cup. Dann gibt es darüber nochmal auch 32 oder aber auch schon 34 mm, die dann 120 mm haben. Eher was für Trail, Tour oder Down-Country-Bikes sind. Dann haben wir 34, 35 mm. Das ist zum Beispiel die RockShocks Pike, hat 35 mm Durchmesser. Genau, und die sind so 140 bis maximal 150 vielleicht, aber gibt's auch als 120 mm. Und darüber kommen dann nochmal, die Lyric hat auch 35 mm und dann gibt's die Fox 36 zum Beispiel, die hat auch, und die Öhlins hat auch 36 mm Standrohre und die sind so im All-Mountain bis Enduro, also so 150, 160 mm und dann da drüber die ganz fetten, dicken 38 mm Gabeln, RockShox Zap, Fox, 36, Fox 38 und ja, von Öhlins auch oder von DVO, die Onyx gibt's da zum Beispiel auch.
Sind dann und aber auch gleichzeitig meist die schweren Gabeln.
Die sind natürlich, genau, es geht um Gewicht und Steifigkeit. Und das ist so ein Thema, Steifigkeit hört man, glaube ich, öfter als Mountainbiker, weiß vielleicht am Anfang gar nicht so, hä, worum geht's da? Da geht's einfach um Verwindung oder Verbiegung von Material. Umso stabiler quasi und umso schwerer eine Gabel ist und das Material günstig dann auch eingesetzt wird, damit die Steifigkeit erhöht wird oder halt auch der Durchmesser erhöht wird. Ein dickeres Rohr ist einfach steifer von der Konstruktion her. Genau, umso mehr Steifigkeit kann erreicht werden. Ein Cross-Country-Biker will natürlich, hat natürlich andere Prämissen. Der möchte ein leichtes Bike und braucht vielleicht nicht ganz so viel Spurstabilität an der einen oder anderen Stelle. Das heißt auch nicht, dass jetzt die Gabel abreißt. Deswegen, die flext einfach ein bisschen mehr und dadurch hat man vielleicht jetzt nicht so in jeder Fahrsituation, bei jedem Drop, die sind zum Teil ja auch gar nicht für solche Sachen zugelassen, laut dieser Kategorien, die es von den Herstellern gibt. Und genau, stell ruhig eine Zwischenfrage.
Das würde mich auch mal interessieren, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt eine Federgabel, also meinetwegen eine Cross-Country-Federgabel, wir haben irgendwie einen World Cup-Kurs, der ein bisschen härter ist, muss das Material, was dort gefahren wird, für die Strecke sozusagen, wird das gegengecheckt, ob das irgendwie kompatibel ist? Richten sich die Streckenbauer nach den Materialien? Wahrscheinlich nicht, ne? Die können ja nicht beim gesamten Feld nachgucken, was die Leute für Gabeln fahren.
Nee, also das im UCI-Reglement kenne ich mich leider nicht so gut aus.
Müsste ich mal den Lukas
da
fragen.
Müsstest du den Lukas fragen, genau. Lukas und Lukas, was woraus da ankommt, genau. Also
ich weiß zumindest, dass früher irgendwie, ich habe am vor Ewigkeit in meiner Fahrradwerkstatt gearbeitet, und da hatten wir mal so eine SIT, so eine richtige World Cup SIT damals da. Und die war wirklich, wenn du da vorne gebremst hast, musstest du gegenlenken, weil die so sich verwunden hat, dass, also jetzt nicht extrem gegenlenken, aber die hat in die eine Richtung gezogen.
Ja, ich weiß, genau, ich kann mich dran erinnern, aber das, selbst die Gabel ist im World Cup gefahren. Philipp Mehrerare oder so ist doch da mit, Weltmeister geworden oder was? Also die sind jetzt deswegen nicht verboten worden. Ja, also genau. Wahrscheinlich hatten die Bike-Medien da noch den meisten Einfluss darauf, dass Federgabeln endlich ein bisschen steifer wurden, weil wir messen die natürlich auch. Wir können die messen und haben das jetzt auch wieder gemacht. Das ist eine statische Messung, wo einfach ein Gewicht dran gehangen wird. Mhm. Und da kannst du so die Bremssteifigkeit, wie du gerade genannt hast, messen, indem du dir anschaust, wie sehr verbiegt die sich, die Gabel nach hinten. Und du kannst die Torsion, also so, welche Lenkpräzision hat jetzt am Ende so eine Gabel, messen. Und du kannst genau die Seitensteifigkeit auch noch messen. Also wie sehr ist sie bei seitlicher Belastung, wie stabil ist sie? Und am Ende wird jetzt kein Cross-Country-Fahrer groß auf die Idee kommen, sich eine 38 mm Gabel da einzubauen, weil die einfach viel zu schwer wäre und er am Berg dadurch einfach Nachteile hätte. Und genauso wird sich jetzt kein Enduro-Fahrer eine dünne Gabel mit 32 oder 34 mm Standrohren ans Bike bauen, sondern der will halt maximale Präzision und Sicherheit. Und setzt deswegen jetzt auf die 38 mm Gabeln, die aber auch so ein bisschen auf den Markt gekommen sind, ist zumindest meine Meinung, weil sie optisch auch ganz gut zu den E-Bikes passen, zu den fetten von der Stabilität her.
Ja.
Und auch selbst da gibt es keine wirklichen Vorschriften, dass man jetzt, es gibt ja diese E-Bike-spezifischen Gabeln, die haben so ein kleines E meistens drauf, dass die gespeckt oder dass die Bikes damit ausgestattet werden müssen, sondern da geht's eher dann darum, wenn man diese Gabeln wählt oder wenn die Gabeln am Bike dran sind, dann haben die Bikes dann ein sehr hohes maximal zulässiges Gesamtgewicht von über 150 Kilo zum Beispiel. Dafür wiegt die Gabel aber auch etwas mehr als die Standardgabel.
Jetzt, wo wir schon bei Standrohren sind, muss ich direkt mal das Zauberwort nennen. Das Zauberwort heißt natürlich Kashima. Und deshalb die Frage, bringt das was? Und wenn ja, wie lange? Weil meine Vermutung immer so ein bisschen ist, Kashima sieht schick aus. Das ist ja so ein goldener Glanz auf den Standrohren und soll die Reibung beim Einfedern minimieren oder reduzieren. Aber gibt es Erfahrungswerte darüber, dass das irgendwie nach der fünften Schlammfahrt dann irgendwie auch nachlässt?
Die Reibung wird zunehmen nach der fünften Schlammfahrt.
Ja,
mit Sicherheit, genau. Egal ob du Kashima hast oder ob deine Standrohre golden sind. Ja, das ist eine Frage, ich kann sie nicht beantworten. Wir haben das nie gemessen. Ich kenne auch niemanden, der das je gemessen hätte. Ich weiß, also Kashima ist irgendwie eine japanische Beschichtungsverfahren oder eine Firma, die das wohl sehr gut im Griff hat. Und es gibt Leute aus dem Motocross-Bereich, die behaupten, dass das würde tatsächlich spürbare Unterschiede bringen. Ich behaupte jetzt mal, dass man über die Dichtungen, also andere Dichtungen einbauen oder auch anpassen oder kalibrieren der Buchsen. Das ist das Tuning, wo wir nachher nochmal drüber sprechen können, dass du da mehr drüber machen kannst. Wir haben aber weder schlechte Erfahrungen mit Kashima gemacht als besonders positive. Also muss man so sagen. Und vielleicht, ich meine, man sagt ja immer, Fox hat nochmal so die funktioniert noch mal eine Nuance besser und ist hier und da, hat da die Nase vorn. Vielleicht liegt's am Kashima. Wer weiß es. Also das kann ich nicht beurteilen. Es ist meiner Meinung nach auch ein netter Marketing-Effekt. Man sieht sofort von weitem, wow, das ist teuer, wow, das ist High-End. Und meiner Meinung nach sind auch viele Leute da draußen, die sich das deswegen ganz gerne ans Bike bauen.
Wenn ich mal eine Fox-Gabel gefahren bin, was nicht so oft vorgekommen ist, dann habe ich auch einen Unterschied gespürt, aber ich hatte immer das Gefühl, das liegt an einem anderen
Parameter.
Bitte?
An einem anderen Parameter.
An anderen Dämpfereinstellungen, an anderen Kartuschendimensionen oder.
Zum Beispiel. Ja, in Summe, aber am Ende macht natürlich die Summe aus allem, ja, aus klar. allen, genau, das Resultat, ja,
Jetzt hast du gerade Dichtungen gesagt, beziehungsweise genau, und das, was man gerne verwechselt oder was gerne verwechselt wird, ist, dass man oft denkt, dass wenn das, wo sozusagen das Standrohr, wir erinnern uns, das Rohr, was oben an der Gabel ist, in das Tauchrohr eintaucht, das untere, dass da an der Stelle, wo das verbunden ist, oder wo der Eintauchbereich ist, dass das nicht die richtigen Dichtungen sind, sondern nur die Staubdichtungen, ne? Die mit so einer kleinen Feder um festgehalten werden. Wofür ist diese Feder da? Hält die das einfach stramm oder was macht die?
Die hält es stramm.
Okay.
Hält den Gummi. Genau. Aber das sind schon die richtigen Dichtungen, das sind die Staubschutzdichtungen, dass da kein Staub eindringt.
Genau aber und die begrenzen ja nicht den Luftraum.
Genau. Also die, ja.
Jetzt kommen wir nämlich zum inneren Aufbau. Innen drin ist es ja bei einer Stahlfedergabel so, dass man hat die Staubdichtung und darunter hat man das offene Ölbad. Und weil es eben offen ist, ist das, was da drüber ist, auch nicht so sehr abgedichtet wie bei einer Luftgabel, wo eine Kartusche drin sitzt. Richtig oder falsch?
Konnte ich dir jetzt da ganz genau folgen? Also du redest von der Stahlfederseite. Ich glaube, also generell muss man ja ein bisschen früher, als ich angefangen habe mit dem Mountainbike-Thema, ist auch schon lange her, habe ich irgendwie auch zuerst überlegt, ist da eine Verbindung zwischen linker und rechter Gabelseite, so dass die Luft und das Öl und so weiter. Aber
das denkt man manchmal, ja.
Genau, ist natürlich Schwachsinn, wenn man den Aufbau dann ein bisschen kennt. Ja. Nein, ist es nicht. Und zwar ist es getrennt. Und zwar links sitzt die Federseite, wie du gesagt hast, entweder eine Stahl- oder eine Luftfeder jetzt heutzutage. Und rechts ist das Öl. Und das ist auch ein Grund, warum sich Luft als Federmedium an Federgabeln so sehr durchgesetzt hat. Sogar die Downhiller fahren ja auch Luftfeder. Mhm. Bevor wir jetzt da auf den Aufbau eingehen, um das mal kurz zu begründen. Am Heck merken wir ja gerade, viele stehen wieder auf Stahlfeder und so weiter. Und das hat auch einen guten Grund, weil die Öldämpfung am Hinterbau sitzt ja im Dämpfer drin, also umschlossen von dieser ganzen Luftkartusche. Und Luft ist ein wärmeisolierendes Medium quasi. Und wenn dann bei der Abfahrt da sehr, sehr viel Hitze entsteht, dann fängt Öl an zu schäumen und dann kann die Dämpfung nicht mehr richtig arbeiten.
Ja.
Das haben wir vorne natürlich überhaupt nicht, weil da sind Dämpfung rechts und Luftfeder links völlig voneinander getrennt und dadurch gibt's da nicht diesen isolierenden Effekt, warum man jetzt vielleicht doch wieder auf die Stahlfeder zurückgreifen sollte. Stimmt aber auch nicht ganz, weil die Stahlfeder hat natürlich die wunderbare Kennlinie, die sich alle wünschen. Ja? Ja. Das heißt, wir sprechen da immer von linear. Das heißt, bei zunehmender Kraft ist der Weg, den die Stahlfeder braucht, gleichbleibend. Also der nimmt gleichbleibend zu. Ja? Also das heißt, du hast ein schönes, sanftes Ansprechverhalten, der mittlere Hub ist schön stabil und am Ende hast du womöglich auch eine gute Endprogression, wobei man da ist Luft nochmal ein bisschen besser, weil Luft ist progressiv. Das kennt jeder, wenn er mal den Daumen auf die Luftpumpe drauf hält und dann die mal versucht zuzudrücken, dann wird es am Ende hin wird's immer schwerer. Aber auch das Ansprechverhalten von Luft ist wegen diesen ganzen Dichtungen, von denen wir es vielleicht dann nachher noch haben werden, die ja in dieser Luftkammer drin sind, ist ein bisschen, also das Losbrechmoment ist höher und das will man natürlich nicht. Und dann gibt's in der Mitte so ein bisschen, im mittleren Hub manchmal so ein bisschen so ein Wegsacken, also da sackt sie die Gabel dann schon fast weg und dann am Ende kommt wieder eine hohe Progression, also da nimmt die Kraft dann wieder zu und das will man alles nicht. Aber mittlerweile haben die Hersteller das natürlich ganz gut im Griff, so eine Kennlinie zu modellieren durch die angepassten Volumen. Man kann ja auch bei Federgabeln auch noch was einstellen, was wir am Anfang noch gar nicht erwähnt haben, sind diese Volumen-Spacer einbauen. Das ist auch so ein bisschen Tuning, einfaches Tuning für Könner oder für Leute, die die das spüren, die das merken, dass man einfach nochmal das Luftvolumen reduziert, indem man da so Plastikspacer einsetzt unterhalb dieser Luftkappe, die du vorhin erklärt hast, und dann wird die Endprogression etwas höher, genau. Das ist spürbar, das ist wirklich spürbar, und dann kann man meist auch den Luftdruck ein bisschen senken und dann hat man vielleicht auch ein feineres Ansprechverhalten. Also da sind einfach viele Dinge passiert in der Vergangenheit, warum die Luftfeder, die natürlich auch den Riesenvorteil hat, dass sie leichter ist, den Siegeszug halt erfahren hat an der Federgabel.
Nun hast du vorhin schon erwähnt, irgendwie Sea Otter, es werden neue Dämpfer, Kartuschen von den Herstellern vorgestellt, RockShox, Fox etc. Kann man die nachrüsten? Also angenommen, ich habe jetzt eine Federgabel, die irgendwie 5 Jahre alt ist und ein Hersteller bringt eine neue Kartusche auf den Markt und sagt, jetzt ist alles viel besser als vorher. Kann man die austauschen?
In der Regel ja.
Ich glaube, man kann die zu einschicken und dann wird die ausgetauscht, ne?
Der RockShox bietet jetzt sogar also das als Upgrade-Kit an. Ja. Also diese neue Charger 3.1, also da merkt man ja schon, die alte hieß 3. Also da merkt man ja schon, wo man in welchen kleinen Schritten sich das halt verbessert.
Davor waren wir bei 2.9, 2.8.
Nein, so geht's nicht. 2.1. Oh, ja. Aber sprechen jetzt von, und das kann man, das Upgrade-Kit kann man kaufen und kann man sich auch selber nachrüsten. Mhm. Das ist gar nicht so schwer. Wir haben jetzt tatsächlich auch den Test gemacht, da will ich aber jetzt noch nichts spoilern. Sind die alte Pike mit 3.0 Charger-Kartusche und die neue mit 3.1 Charger-Kartusche gefahren, und verrate ich jetzt aber mal noch nicht. Dafür müsst ihr zum Kiosk laufen und unser Heft kaufen, um das zu erfahren.
Immer sowieso eine gute Idee, auch wenn man nicht was über Gabeln wissen muss oder möchte, sondern für alles andere auch, wo man nämlich mit seiner Gabel durch die Gegend fahren möchte. Ich bin ja für die doofen Fragen da, du bist der Experte. Es gibt Federgabeln, die haben die Brücke nicht vorne, sondern, wie nennt man das überhaupt? Es gibt ja oben die Gabelkrone.
Das ist schon die Brücke, ne?
Ganz oben, ne? Wo auch der Schaft dran ist, den man ins Steuerrohr steckt. Und dann gibt's die Brücke, das ist das, was die beiden Tauchrohre miteinander verbindet. Die ist bei manchen Federgabeln hinten. Also Manitou, DT Swiss haben Konstruktionen, wo die sozusagen umgedreht ist. Was bringt das denn?
Fox ist jetzt auch.
Fox
mit
auch?
Mit der neuen 32 sind die auch mit dabei. Ich glaube, die Gravel-Gabel war sogar vorher auch schon so.
Okay, ich kenne nur die anderen beiden Beispiele. Bringt das was? Was tut das? Oder sieht das nur anders aus?
Messbar waren da auch nie wirklich eklatante Unterschiede. Spürbar, messbar. Genau, also von daher ist es einfach auch eine optische Entscheidung. Reverse Arch, vielleicht bei der Bremssteifigkeit ein bisschen besser, aber nicht wirklich nennenswert, sage ich mal.
Ja. Und es gibt auch Upside-Down-Konstruktionen, ist aber auch eine völlige Nische. Das heißt dass die Stand- und die Tauchrohre quasi umgekehrt sind.
Genau, das ist ziemlich beliebt, kommt vom Motocross, da haben ja alle Upside-Down-Gabeln. Der Vorteil ist natürlich, du hast, nochmal zum Aufbau der Federgabel zurück, du hast ja ein Schmieröl in der Gabel, in dem Gabelteil drin, damit diese Dichtungen auch geschmiert bleiben, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und bei der herkömmlichen Gabel, wie wir sie kennen, sitzt das Öl natürlich die ganze Zeit unten, weswegen sich es auch empfiehlt, mal die Gabel einfach auf den Kopf zu stellen.
Ja.
Weil unter diesen Staubdichtungen, die du vorhin angesprochen hast, sitzen sogenannte Schaumringe. Das sind so kleine Schwämmchen in Ringform und die saugen sich voll Öl und sorgen einfach dafür, dass da oben halt alles geschmiert bleibt. Da sind ja auch die Buchsen, also die Führungsbuchsen, wo wirklich diese Standrohre präzise geführt werden, weil sonst hättest du ja da auch Spiel. Und genau, bei einer Upside-Down-Gabel sitzt das Öl natürlich immer ganz schön direkt auf den Dichtungen und kann da schön für Schmierung sorgen. Das dazu kommt, dass wenn du einfederst, die Überlappung von Stand und Tauchrohren natürlich zunimmt. Aha. Und dadurch hast du da auch eine größere Steifigkeit. Und der Nachteil ist aber ein bisschen, dass vor allen Dingen bei diesen Single-Crown-Gabeln, nennt man das im Englischen, also diese Einfachbrückengabel, wie wir sie bis Enduro ja gut kennen, da fehlt den Upside-Down-Gabeln aber ein bisschen an Steifigkeit, weil da ist ja nur eine. Die herkömmliche Gabel hat ja dann nochmal diese Gabelbrücke, ne? Mhm. Und dann kommt bei einer Upside-Down-Gabel bis unten zur Achse hin, kommt dann nichts mehr.
Das heißt, die beweglichen Teile unten sind dann halt stärker den Bremskräften auch ausgesetzt, ne?
Ja, du hast dann vor allen Dingen bei der Bremssteifigkeit sind die besser, aber bei der Torsion, also das, was so Lenkpräzision und so weiter ausmacht, sind die spürbar, verwinden die sich spürbar mehr, auch messbar mehr. Das ist wirklich so ein bisschen auch Philosophiefrage. Wenn man das Vorderrad so zwischen die Beine nimmt und den Lenker so hin und her schiebt, dann hast du bei einer Upside-Down-Gabel dann zum Teil das Gefühl, oh je, das ist unfahrbar. Sobald du damit ins Gelände gehst, funktioniert das erstaunlich gut, doch noch, wenn der Hersteller, also RockShox hatte ja mal die RS1, hat die aber auch nur bis 120 mm Federweg. Intent setzt viel auf die Gabel, die ist auch echt sehr gut verarbeitet und ist sehr präzise. Und dann, ja, so eine leichte Flexibilität sorgt natürlich auch manchmal dafür, dass sich das Vorderrad auch ein bisschen den Weg suchen kann. Ne? Also zu viel Steifigkeit ist ja auch nicht gut. Das ist ja auch so ein Thema nochmal für sich.
Ich bin nochmal dran hängen geblieben, dass du sagtest, wenn die Upside-Down-Gabel eintaucht, ist die Überlappung größer. Aber eigentlich ist die ja genauso groß wie bei einer anderen Gabel. Nur der Unterschied ist, dass das, was eintaucht, in dem Fall sozusagen gedacht, das dickere Rohr ist und das, was mit dem Rad verbunden ist und deshalb wahrscheinlich
genau, die
da mehr Präzision genau vorhanden ist, ne?
Höher ist, ja. Ja,
während richtig man bei der normalen Federgabel das dickere Rohr sozusagen sich selbst überlässt und mit dem dünneren am Rad hantiert.
Genau.
Aber das ist ein super 0-Euro-Tipp zu sagen, wenn ihr eure Federgabel, wenn die ein bisschen spröde und bockelig sich anfühlt, einfach mal eine Stunde auf den Kopf stellen oder zwei.
Oder über Nacht.
Oder über Nacht. Das bringt ja wirklich was. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass es wirklich sich die Gabel danach wie neu geschmiert anfühlt. Warum? Sie ist neu geschmiert. Aber ja. Aber dabei nicht die Bremse ziehen. Ne? Ist das immer noch valide oder ist das auch ein Schnee von gestern?
Ja, das würde ich schon nicht machen.
Sollte man nicht machen.
Das kann in die Hose gehen, ja.
Genau. Ja. Jetzt haben wir Brücke vorne versus hinten, Upside Down schon besprochen. Jetzt gibt's ja noch die super Spezialgabel, die Lefty von Cannondale. Die hat halt nur einen Stand- und Tauchrohr. Wie funktioniert das denn da? Ist das, also weißt du, wie die innen drin auf? Also ich weiß, dass die so eine Rillenkugellagerführung hat. Dadurch ist die auch super steif.
Genau, das ist kein Rohr, also das ist nicht rund, sondern das ist ein Vierkant quasi, kann man sich das vorstellen. Sonst würde sie sich ja auch verdrehen, ne, weil die keine rechte Seite hat. Und auf diesem Vierkant, der oben in das Standrohr eintaucht, sitzen, ich glaube 88, ne? Das war immer die Zahl, 88 Nadellager.
Ist auch eine Upside-Down-Gabel.
Ist auch eine Upside-Down-Gabel, genau. Ja. Und dadurch spricht die auch so super fein an, weil das halt eine Nadellagerung ist immer feinfühliger als eine Kleidlagerung. Das kennt man vom Hinterbau ja auch. Früher war viel Kleid gelagert, heute ist ganz viel Industrie gelagert. Das heißt, da sind ja nochmal so kleine Rollen im Einsatz dazwischen, um Reibung zu minimieren. Und so ist die Lefty wirklich eine sehr, sehr feinfühlige Gabel mit einer hohen Steifigkeit. Also beeindruckendes Produkt. Ich frage mich gerade, ob da das Patent eigentlich langsam mal ausgelaufen
eigentlich
ist. Und ob die
ist das von anderen Gabel, die alles richtig macht irgendwie, die nur so ein bisschen lustig aussieht, ne?
Und ja, genau. Und ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem freihändig fahren mit der Lefty. Ah, okay. Habe ich das Gefühl, die zieht doch ein bisschen weiter nach links. Keine Ahnung.
Ja, und früher war das Problem, dass wenn man einen Platten hatte, musste man irgendwie die Bremse abbauen. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so, ne? Weil man die nicht seitlich rausgekriegt hat wegen der Bremsscheibe.
Ja, ja. Aber ich glaube, die musst du immer noch abbauen. Das geht aber relativ schnell und einfach.
Ah, okay.
Und ja, und klar, das Limitierende und ist natürlich der umso mehr Federweg. Ich weiß gar nicht, ob es jemals mehr als 150 mm Federweg an der Lefty gab.
Ich glaube nicht.
Weil genau, dann wird es halt auch konstruktionsbedingt von der Steifigkeit zu gering. Und deswegen, wir sind ja mittlerweile bei den 38 mm Gabeln bis 190 mm Federweg. Da sind die einfach limitierend. Mhm. Genau. Ja.
Aber wie der interne Aufbau ist, weißt du auch nicht, wie da die Luftkammer sich zum...
Ja, ich
ist ja auch
bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Nee, ich habe die schon länger nicht mehr im Test gehabt. Die Dämpfung sitzt oben drauf und darunter die Luftkartusche, genau. Die befüllt man sogar von unten. Aber da bin ich, ich muss da mal eine fahren. Es ist nicht so das, was, wir haben ja auch gesagt, wir geben jetzt mal Tipps ab für welche All-Mountain-Trail-Enduro-Gabeln sind zu empfehlen. Glaube ich, eher so das, was
wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Eine Frage habe ich vorher trotzdem noch. Du hast von den Shims gesprochen. Das sind diese kleinen, hauchfeinen Metallplättchen, die Dämpfung regulieren. Kann man da selbst was dran machen, wenn man jetzt sagt, irgendwie fühlt sich die Gabel, ich habe die komplett aufgedreht, die ist mir irgendwie zu langsam und oder ist das ein Job für einen Servicetechniker?
Ja, Tuning können wir auch, ich habe für den Artikel auch ein Interview mit einem Tuner und das ist der Jens Mosch, also der ist so ein Privattuner. Und der,
das ist ein geiler Name.
Den kann man auch gerne kontaktieren. Der hilft einem auch so, also der bietet auch, will künftig auch so Workshops anbieten, damit man seine Federgabel richtig einstellt. Weil, ich bin ja auch nicht der Experte, jetzt der Federgabel-Experte. Wir testen ja noch viel mehr E-Mountainbikes, Bremsen und so weiter. Ich kann ja auch nicht alles wissen.
Nee, ich wollte nur wissen, ob es generell was ist, wo man rangeht deswegen, oder eher sagt.
Ja, warte, ich wollte ja deine Frage beantworten. Ja. Aber nicht ich, sondern Jens beantwortet sie. Und ich habe ihn sowas natürlich auch gefragt, was bringt eigentlich Tuning? Und kann man an diese Shims selber ran, aber dafür muss man das richtige Werkzeug haben, das richtige Know-how haben. Und da Federgabeltuning ja immer gerne so, ich muss meine Gabel tunen, damit sie noch besser geht, da sagt er halt auch, hey, erstmal die Gabel einstellen, so mit den ganzen Knöpfen, die wir gerade vorhin ja auch benannt haben, und dann halt das Ideal rausholen. Und dann ist ein beliebtes Tuning oder ein wirklich effektives Tuning, diese Reibung zu reduzieren. Das kann man zum Beispiel auch über andere Dichtungen. Aber vor allen Dingen sagt er, Pflege ist das beste Tuning, weil eine gepflegte Federgabel, die funktioniert immer am allerbesten. Mhm. Und da ist die Reibung dann gering, da kommt kein Staub rein. Und dann kann man natürlich mal darüber sprechen, ob man da noch mehr machen möchte. Aber dem Tuner, jetzt zum Beispiel einem Markus Klausmann, der ja auch, mit dem wir auch mal einen Podcast hatten, der so Gabeltuning anbietet, der muss schon ganz genau wissen, was du von ihm willst. Also wenn du sagst, mir reicht der Einstellbereich von der Druckstufe nicht aus, von der Highspeed-Druckstufe, vergrößere mir den. Sowas muss man dem dann schon sagen können.
Ja.
Also, und wenn man das nicht kann, bevor man das nicht kann, braucht man sich über Shims und so weiter auch gar keine Gedanken zu machen. Nee. Erst die Gegebenheiten nutzen, die da sind, und wenn das nicht ausreicht, dann über Tuning nachdenken und da rein investieren, weil das ist auch oftmals gar nicht so günstig. wenn man jetzt zum Beispiel eine Gabel in den Service sowieso schickt und das kostet ja so kleiner, großer Service von 80 bis 150 Euro, dann kann man auch mal fragen, hey, könnt ihr sowas wie Buchsen kalibrieren? Mhm. Weil das hat der Jens Mosch dann auch nochmal angesprochen, dass die in der Fertigung natürlich ja auch schon mal bei dem einen oder anderen Hersteller recht straff konstruiert sind. Und damit es einfach auch langlebig hält. Und da sitzen diese Kleidbuchsen, sitzen unten in den unteren Teilen und die müssen halt auf diese Standrohre, also diese goldenen oder schwarzen, umso besser die angepasst sind, umso idealer quasi der Toleranzbereich ist. Also es darf kein Spiel haben, sollte aber auch nicht zu straff gehen. Und das merkt man dann schon im Ansprechverhalten. Und so ein Tuning kostet auch meist so was um die 60, 70, 80 Euro oder so, das kann man dann schon mal mitmachen lassen. Mhm. Ja, da hat man dann, oder auch eine Dichtung mit einer dünneren Dichtlippe, die weniger Reibung bieten, kann man zum Beispiel auch machen. Sind Sachen, die man zuerst machen sollte, aber als allererstes beginnt man mal mit dem richtigen Setup
und dann sauber genau. halten.
Und dann sauber halten.
Ich glaube, das ist schon das größte Problem, zumindest für mich.
Für dich, ja. Ich kenne deine Räder, ja.
Naja, ich habe tatsächlich, ich warte so ziemlich alles, aber von der Federgabe habe ich bis jetzt echt immer die Finger gelassen.
Ja, es reicht ja, wenn man von außen mit einem Tuch
genau, das
dran geht. Ja. Genau. Und aber nicht hier zu diesen Gabeldeos greifen. Die spülen dir nämlich die Dichtungen aus und dann hast du nichts gewonnen. Also da oben das Öl oder auch Fett, da wird auch Fett beim Einbau verwendet. Mhm. Das wird dann dünnflüssig und wäscht sich ab, spült sich nach unten. Für den ersten Moment ist zwar so ein Gabeldeo ganz, ganz gut, fühlt sich gut an, sage ich mal. Also weil es dann halt ne, besser einfedert, leichter, sensibler einfedert, aber das verfliegt relativ schnell. Das sind Lösungsmittel drin. Ja, das ist nicht so ideal. Lieber einfach mit Wasser, trockenem Tuch, Dichtungen reinigen, Standrohre reinigen. Super. Vor allen Dingen nach Matschfahrten.
Das ist ja wie bei richtigem Deo. Das hält auch nur einen Moment, aber eine richtige Reinigung ist besser.
Genau.
Sehr gut. Schöne Analogie. Kommen wir dazu, herauszufinden, was sind denn die besten Federgabeln? Ich meine, klar, jeder kennt die zwei großen Platzhirsche, die sich immer gegenseitig Stirn an Stirn gegenüberstehen, RockShox und Fox. Masocchi, alter italienischer Hersteller aus den Anfangstagen, gehört mittlerweile auch zum Fox-Konzern, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und dann gibt's, so sag ich mal, jüngst populär gewordene Firmen wie Öhlins oder DVO und DVO, sagt man ja. Was sind denn so die Platzhirsche, in welcher Kategorie auch? Fangen wir mal mit Trail an, oder?
Fangen wir mal mit Trail an, ja klar. Ich meine, du sagst ja RockShox, Fox, da ist auch zum Teil echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, hat man so das Gefühl. Wie gesagt, jetzt sind wieder die Tage, wo alle ihre neuesten Technologien vorstellen und anpreisen und das Kopf-an-Kopf-Rennen irgendwie immer enger wird, hat man so das Gefühl. Und das sieht man auch an den Bikes, die zum Teil im High-End-Segment ist jetzt nicht lange, nicht bei jedem, wie früher eine Zeit lang es war, nur noch Fox verbaut, sondern da sind auch die RockShox Ultimate-Gabeln verbaut. Und ich glaube, ein Grund, warum die zwei Hersteller halt auch so stark vertreten sind, weil sie halt über jetzt Jahrzehnte schon konstant halt gute Arbeit geleistet haben, was die Federgabelentwicklung angeht, vor allen Dingen auch eine große Produktvielfalt bieten. Von jeder Gabel gibt es nochmal verschiedene Güteklassen mit abgespeckten Dämpfungen oder auch anderen Castings zum Teil, so dass auch in günstigeren Rädern dann die 36 oder halt die Lyric verbaut sein kann.
Was ist ein Casting?
Das Casting stimmt, sorry, das sind unten die die Tauchrohre, also der untere Teil, wo die Brücke dran hängt, genau von der Gabel, das nennt man im Englischen Casting.
Und die sind dann unterschiedlich ausgearbeitet auf Gewicht optimiert, Steifigkeit etc.
Genau, richtig. Und dann haben die hinten noch so Druckknöpfe, wo man dann Luft entlassen soll, damit, ja, ob wir da jetzt noch drauf eingehen, ist die Frage, das nicht den Rahmen nee, sprengt.
Müssen wir nicht.
Braucht's das? Kurze Antwort. Ich würde sagen, jein, eher nicht vielleicht, aber es ist halt jetzt mittlerweile fast an allen Gabeln verbaut.
Dieses Luftablass-Thema, okay,
ja.
Wofür ist das gedacht?
Ja, das ist für Höhen und wenn man jetzt starke Höhenunterschiede oder so hat, dann ist natürlich klar, da baut sich natürlich ein Druck in der Gabel auf und das kann man dann halt ablassen, genau. Kann man von Zeit zu Zeit mal draufdrücken, ja.
Und das ändert aber nichts an der Federhärte.
Das ändert nichts. Ja, natürlich würde, wenn sich da Druck drin aufbaut durch Unterschiede im Luftdruck, ne, dann im äußeren Luftdruck oder so, dann oder das saugt sich auch Luft rein, dann hättest du natürlich schon dann eine höhere Federrate und kannst dann da mal Druck ablassen und so. Jetzt die neueste Generation RockShox hat die aber nicht mehr mit diesem charmanten Druckknöpfchen, sondern da muss man jetzt so aufdrehen. Man munkelt, dass es da irgendwie einen Rechtsstreit gab, aber genau.
Also für die ersten genaueres. 500 Meter vom K2 runter, dann einmal da hinten drauf drücken.
Genau, ja. Ja, wenn man wirklich in Davos biken ist, dann kann man da ja mal öfter drauf drücken.
Okay.
Ist nichts, was wir die letzten 10, 15 Jahre vermisst hätten, würde ich sagen.
Ist ja oft bei solchen Geschichten so. Man sich fragt, ja, wer ist auf die Idee gekommen?
Aber es sind die Kleinigkeiten, die nachher ne, das Gesamtprodukt ausmachen und von daher will ich es auch echt nicht schlecht reden oder ja, abtun.
Was sind denn die Güteklassen bei den drei, bei den beiden großen Herstellern, sage ich jetzt mal?
Ja, wie gesagt, die goldenen, das sind ja die die Factory-Gabeln, nennen die sich. Dann drunter kommt Performance Elite, die haben auch die gleiche Kartusche. Und dann gibt es noch die Rhythm-Gabeln bei den Fox-Gabeln. Und bei RockShox ist es Ultimate, Select Plus und Select, wo sich das dann nochmal unterscheidet mit den Dämpfungen und genau und so weiter.
Wie groß Welche sind denn Dämpfung die Unterschiede? Da? Spüre ich das?
Ja, das spürt man zum Teil schon, ja. Ist jetzt auch nicht in dem Bereich, wo man sagen würde, das eine geht gar nicht und das andere, du musst immer das ganz, ganz teure kaufen. Wir haben jetzt auch für den Artikel nochmal uns angeschaut, das gibt, genau, und deswegen, das sagte ich ja gerade, die beiden Hersteller haben einfach große Sortimente, also zu Fox gehört dann Marzocchi. Das ist für die auch nochmal so ein, sag ich mal, da sind auch nochmal die Technologien verbaut, aber auch nicht immer High-End und die Gabeln sind ein bisschen günstiger auch im Verkauf nachher. Und so hat RockShox zum Beispiel die Psylo jetzt auch neu vorgestellt mit auch einer alten Dämpfung von sich. Das ist, die kennt man noch, die Motion Control war da zum Teil mal früher. Das war so die High-End Dämpfung und die haben wir jetzt mal auch mit der teuren Lyric verglichen, mit der 3.1 Dämpfung, um da mal so rauszufinden, hey, was ist da eigentlich, also reicht es eigentlich auch, eine günstige Gabel zu kaufen? Will ich jetzt eigentlich auch nicht zu viel spoilern, wenn ich ehrlich bin, genau, wie da die Ergebnisse sind, aber ja, für einen Großteil der Biker und Bikerinnen sind Einsteigergabeln auch wirklich vollkommen in Ordnung. Also das Wichtige ist, dass man den Luftdruck einstellen kann, damit man ne, die Federrate auf sein Gewicht einstellen kann, dass man den Rebound einstellen kann, wie wir gesagt haben, und dass man die Druckstufe einstellen kann, genau. Und was wir überhaupt noch gar nicht gesagt haben, ist für Cross-Country-Fahrer nämlich extrem wichtig, dass man Lockout hat.
Ja. Lockout.
Also Lockout heißt einfach, da wird über die Druckstufendämpfung oben am rechten Gabelholm meistens kann man da so den Drehknopf zudrehen und dann ist die Gabel wirklich steif und federt nicht mehr und man verpufft keine Energie beim Bergauffahren. Ja. Aber ich finde, da finde es auch, um jetzt da nochmal diese Gabelvielfalt am Markt, warum, also das, ich finde es auch interessant, dass mittlerweile viele Öhlensgabeln in High-End-Bikes stecken und da so eine kleine Fangemeinde. Es ist aber manchmal so ein bisschen auch, sag ich mal, wie bei den Turnschuhen, was bist du Nike oder Adidas Typ, ne? Ja. So. Und genau.
Also ich finde die Gabeln einfach toll, weil ich irgendwie das Ö auf den auf den Tauchrohren mag. Ich finde, das ist irgendwie cool. Und die funktioniert einfach gut. Ich muss mich nicht irgendwie darum kümmern, großartig. Ich fahre die seit über einem Jahr und habe noch nicht einmal Luft nachpumpen müssen, obwohl die wirklich schon intensiv im Einsatz war. Also die Dichtungen sind sehr lufthaltig, das kann man zumindest sagen. Aber
ja, da hat aber keine Federgabel wirklich Probleme. Soweit ich
mit
weiß.
Mit Luftverlust.
Ja. Von den hochwertigen, also wir reden ja bei hochwertig, sage ich mal, so ab, ich würde mal so sagen, ab 500, 600 Euro, da reden wir dann von dieser RockShox Psylo in der hochwertigen Version. Und dann gibt's ja auch diese die Mazzocchis, die sind auch so um den Preis starten, die übrigens zum Teil sogar noch mit Stahlfeder arbeiten, auch so ein bisschen aus, glaube schon fast so Nostalgiegründen.
Ja.
Und dann geht's aber hoch bis 1600, 1800 Downhill-Gabeln, kosten mittlerweile bis zu 2300 oder 400 Euro, wenn nicht noch mehr. Genau. Und ich würde sagen, so unter 500 Euro, dann muss man schon mal genau schauen, ob da alles so ist für den Trailer-Einsatz, wie man sich das so vorgestellt hat am Ende, oder ob man da nicht einfach, ja, sein Bike ein bisschen schlecht macht mit.
Jetzt muss ich trotzdem, weil wir haben ja gesagt, die besten Gabeln für All-Mountain Enduro, jetzt muss ich trotzdem fragen, für dich, also dich als erfahrenen Bike-Tester, Federgabeltester, wir verraten den Test jetzt nicht, wie gesagt, wenn ihr die Ergebnisse haben wollt, am 2. Juli ist das Heft am Kiosk verfügbar. Da ist die gesamte Story vom Chris drin mit Interviews und Messungen, Tests etc. Aber trotzdem, eine Trailgabel, die du empfehlen würdest, heißt?
Ich sag jetzt RockShox Pike.
Okay, wie viel Federweg?
140 Millimeter.
Okay, und im All-Mountain-Bereich, da sind wir bei 150. Was würdest du da empfehlen?
Ja, da.
Es nagelt dich niemand drauf fest, aber wir brauchen einen Namen.
Niemand drauf fest. Wir brauchen einen Namen.
Gib uns ein O.
X. Nein. Und ein X. Die Fox 36 mit der Grip X bin ich tatsächlich auch schon gefahren. Die funktioniert wunderbar. Also wirklich nochmal Top Job von den Amerikanern, aber die RockShox Lyric ist auch echt eine super Top-Gabel. Also ich würde da sagen, ich würde empfehlen, wenn man ein neues Bike kauft, dann schon auf die Federgabel zu achten. Und dann die Hersteller kaufen die Gabeln ja auch zu viel günstigeren Preisen, als du die nachher bekommen würdest. Und dann lieber direkt schon im Bike halt eine vernünftige Gabel mitkaufen. Aber es muss jetzt nicht unbedingt eine, also Öhlins, Fox oder RockShox sein, das ist auf so ähnlich hohem Niveau, dass man da wirklich sagen kann, hey, ich schau mal, dass das Bike als Gesamtpaket einfach gut zu mir passt. So würde ich da genau vorgehen. Und wenn jetzt noch nach einer Enduro-Gabel fragst, würde ich aber auch beide im gleichen Atemzug nennen und einfach sagen, hier, das sind RockShox Zap und Fox 38, aber auch die Öhlins, super, super schöne Gabel. Sehr, sehr gut und gut zu empfehlen.
Okay,
Unterschiede, haben wir noch was vergessen?
Preisausstattung und so weiter, Gewicht, haben wir ja auch alles schon ein bisschen angesprochen. Woran erkenne ich denn, dass eine Gabel zum Service muss? Also angenommen, Also ich glaube, ja, so ein Wackeln zwischen Tauch- und Standrohren ist definitiv ein Fall für einen Service.
Ja, das kann man jetzt schlecht erklären, glaube ich, ne? Das, wie man das testet, Vorderradbremse ziehen, Daumen zwischen Gabelbrücke und unten, wo Tauchrohre in Standrohre übergehen und wenn da ein kleines Wackeln spürbar ist, das ist ein Indiz, aber eigentlich sollte man sich einfach auch wegen der Garantie an die Serviceintervalle der Hersteller halten. Die findet ihr auch in meinem Artikel.
Die waren früher völlig absurd, ne? Da hieß es dann manchmal, nach 7 Regenstunden muss es zum großen Service. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert, ne?
Ja, das ist ein bisschen humaner geworden.
Weil die Leute es einfach nicht eingehalten haben, wahrscheinlich.
Weil die Leute es dann am Ende doch nicht eingehalten haben. Aber man kann den kleinen Service auch selber machen. Da gibt es auch Anleitungen zu auf unserer Seite.
Kleiner Service bedeutet Staubdichtung ab und einmal sauber machen, ne?
Ja, unteren Teil der Gabel vom oberen Teil der Gabel trennen, Öl raus, neues Öl rein, im Idealfall Staubdichtungen reinigen oder sogar wechseln. Die sind nicht teuer, die kann man nachkaufen im Netz. Man kann auch die Staubdichtungen wechseln, kann man mit einem Maulschlüssel raushebeln. Und dann braucht man wohl so ein Spezialwerkzeug, so ein bisschen was passgenau ist, dass man die auch wieder reinpressen kann. Aber die werden auch günstig angeboten. Sowas bietet zum Beispiel der Jens Mosch an. Der hat einen 3D-Drucker im Keller. Der macht die selber.
Ach, okay.
Und dann, genau, kann man die da reinpressen.
Okay.
So, also das sind Sachen, wenn man ein bisschen schraubermäßig versiert ist und sowieso schon hier das eine oder andere am Bike macht, dann informiert euch gerne und macht es selber. Das macht Spaß, das ist kein Hexenwerk. Man muss einfach nur die Schritte einhalten und das richtige Material vorher bestellen. Ja. Kostet auch nicht die Welt. Also ja,
macht's nicht, wenn ihr irgendwie am nächsten Tag auf eine große Tour gehen wollt.
Nee, das ist sowieso, so Sachen sind eigentlich immer für den Winter ganz gut.
Ja, genau, wartet vielleicht bis zum Winter oder wenn ihr in 2 Wochen eine Tour machen wollt, dann geht's vielleicht noch, aber erfahrungsgemäß tauchen immer die Probleme, die schwer lösbar sind, dann auf, wenn man sie am wenigsten braucht.
Das stimmt.
Genau. Gut, ja, Chris, vielen Dank für deine Expertise im Bereich Federgabeln und allem, was dazugehört. Wie gesagt, wenn ihr noch tiefer ins Thema gehen wollt und ihr alles Mögliche rund ums Thema Mountainbiken lesen wollt, was Touren, Tests etc., Reportagen angeht, kauft euch unser Heft. Es ist das orangene Heft. Wir heißen Mountainbike und es gibt dieses Heft. Das ist die August-Ausgabe von Mountainbike ab am 2. Juli am Kiosk oder per Abo. Ich glaube, da ist es dann schon 1-2 Tage früher im Briefkasten. Könnt ihr es nach Hause bekommen. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. auf allen Social-Media-Plattformen, die wir vertreten. Wir haben auch YouTube-Videos etc. Abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat. Wenn er euch nicht gefallen hat, abonniert ihn auch. Die nächste Folge wird auf jeden Fall besser.
Noch besser.
Noch besser, genau. Wir können auch immer gerne Anregungen schicken an podcast@mike-magazin.de. Ja, und jetzt geht's ja so langsam weiter mit der fahrbaren Zeit, wo man schön Trails fahren kann. Nicht vergessen, alles ist fahrbar, erst recht mit einer perfekt getunten Federgabel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und danke euch fürs Zuhören.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.